Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung des Sicherheitsrats. Mit mir ist heute Timon Radeke, wie immer eigentlich. Hallo Timon.
So ist es. Hallo lieber Peter, ich grüße dich.
Und wieder dabei, eine unserer Leading Voices, diesmal ist es Carlo Massala. Hallo Carlo, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Peter, hallo Timon, danke für die Einladung.
Was steht heute auf der Tagesordnung? Alle haben es wahrscheinlich mitverfolgt und es ist an sich schon eine Meldung wert. Der BND-Präsident hat sich öffentlich zu Wort gemeldet, denn das geschieht ja schon mal, das müssen wir als erstes mal festhalten, das ist ja schon mal etwas Besonderes. Und dann hat er noch, ich bin gespannt, wie du es gleich einordnest, Carlo, man kann aus meiner Sicht fast von einem Weckruf sprechen. Er hat gesagt, zusammengefasst, was verleitet uns eigentlich zu der Annahme, dass Putin sich an unseren Zeitplan hält? Und der besagt ja, dass 2029 Russland in der Lage ist, militärisch die NATO herauszufordern. Und unsere ganzen Planungen sind darauf ausgerichtet, dass wir 2029 dann ready sind, einen möglichen Angriff zurückzuweisen. Und der BND sagt, es liegen Indizien mindestens vor, dass die Russen auch schneller handlungsfähig sind, beziehungsweise vielleicht sogar überlegen, schneller zu agieren. Carlo, das ist eigentlich eine Meldung, die alles andere verdrängen müsste. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, sie lief so nebenbei mit. Okay, gerade ist auch viel passiert, Trump, Nahe Osten und so weiter. Vielleicht kannst du uns das im ersten Schritt noch mal ein bisschen einordnen. Was ist da eigentlich passiert gerade?
Also, der neue BND-Präsident, muss man sagen, schlägt ins gleiche Horn wie der alte BND-Präsident. Und allein die Tatsache, dass zwei aufeinanderfolgende BND-Präsidenten so etwas öffentlich sagen, bricht eigentlich mit einer Tradition des BNDs in der Bundesrepublik Deutschland. Der BND war ja nie eine Institution, deren Präsidenten irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen sind und gewarnt haben. Haben eher nichts gesagt, als dass sie überhaupt irgendwas gesagt haben. Jetzt haben wir schon den zweiten BND-Präsidenten, der sagt, Leute, die Russen bereiten sich auf einen Krieg vor und sie wollen gegebenenfalls diesen Krieg auch führen. So, was ist der Hintergrund? Kommen wir zunächst einmal auf dieses berühmte 2029. Ne? Also Generalinspekteur Breuer und Pistorius, die ja irgendwann mal an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, 2029 sind die russischen Streitkräfte so weit, dass wenn es politisch gewollt wäre, sie einen NATO-Staat angreifen könnten. Und das beruht, der Florian Fade, der Journalist, der sich sehr viel mit Geheimdiensten beschäftigt, er hat das mal rekonstruiert. Das beruht auf einer Analyse der NATO. Die NATO hat irgendwann mal mit den ihnen zugänglichen, sozusagen geheimdienstlichen Informationen einfach geschaut, was produzieren eigentlich die Russen? Wie viel Panzer produzieren die im Jahr? Was produzieren die an ballistischen Raketen? Wie sieht sozusagen deren Reorganisation der Streitkräfte aus? Was für Informationen haben wir über die Überlegungen in den Streitkräften, wie man die reorganisiert? Die Russen reorganisieren ihre Militärdistrikte, drei neu geschaffene, deren Stoß Richtung Westen ist. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, und jetzt Achtung, dass Russland in 5 Jahren soweit sein könnte, einen NATO-Staat anzugreifen. So, jetzt sind diese 5 Jahre, da dieser Bericht aber 23 wohl vorlag, sind diese 5 Jahre 28. Da aber Pistorius und Breuer erst 24 damit rausgekommen sind, wurde daraus 29. Ja? Und wir haben ganz viele nationale Geheimdienstberichte, die mittlerweile alle zugänglich sind. Polnische, baltische, aus den nordischen Staaten, die schon frühzeitig gesagt haben, 29 ist viel zu weit nach hinten. Das Ganze sozusagen wird aller Wahrscheinlichkeit nach früher passieren. Der dänische Geheimdienst hat sogar eine Studie rausgegeben, die gesagt hat, wenn dieser Krieg gegen die Ukraine vorbei ist, sind die Russen in 6 Monaten so weit, dass sie eine kleinere Aktion gegen einen NATO-Staat machen könnten.
Mit einer kriegsgeübten Armee. Muss man noch dazu.
Genau, mit einer kriegsgeübten Armee. Ich meine, das muss man ja einfach mal konzidieren. Die zukünftige russische Armee wird im Unterschied zu allen europäischen Streitkräften eine Battle-Hardened-Armee sein. Ja. Das ist eine Armee, die über Kriegserfahrung verfügt, und zwar im zwischenstaatlichen Konflikt.
Also müssen wir europäischen die Ukraine so schnell wie möglich in die NATO und in die EU holen, damit wir auch einen Verbündeten haben, der kriegserfahren ist.
oder zumindest die Integration zwischen den ukrainischen Streitkräften und unseren Streitkräften so weit vorantreiben, dass wir von deren Erfahrungen lernen.
Machen wir das denn, Carlo?
Nee, machen wir nicht. Also erstmal die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, glaube ich, ist kein Thema, weil
Nein,
viele Staaten, unter anderem
nicht.
Wir, die ja. Bundesrepublik Deutschland, das nicht wollen. Ja.
Ja.
Nehmen wir die Lehren der Ukraine, übernehmen wir die in unsere Ausbildung? Noch viel, viel, viel zu wenig.
Ja.
Die Berichte, die wir kennen.
Die Frage stelle ich mir ja sowieso. Macht das überhaupt noch Sinn, dass wir Ukrainer ausbilden? Müssten die nicht uns ausbilden?
So genau. Also bei der Ukraine-Ausbildung war einer der Kritikpunkte, die von den Ukrainern immer kam, ist, die im Prinzip fragen nicht, was wir brauchen, sondern die stülpen uns ihre Konzepte über, die aber für uns so begrenzt anwendungsfähig sind in der Situation, in der wir uns befinden. Und sozusagen die Frage, was können wir daraus lernen? Was übernehmen wir eigentlich bei uns für die Ausbildung, für Doktrinen und so weiter? Die haben wir vollumfänglich überhaupt noch nicht gestellt. Ja, die haben wir vollumfänglich überhaupt noch nicht gestellt. Der einzige Bereich, würde ich sagen, wo wir sagen, okay, da können wir von den Ukrainern was lernen und das passiert jetzt erst, ist die ganze Frage Drohnen. Drohnenentwicklung, ja, genau. Drohnenabwehr. Na, da sind wir jetzt so auf dem Trichter, weil wir das Thema ja, ich würde mal sagen, eine Dekade straflässig vernachlässigt haben. Und da nehme ich jetzt mal aus, sozusagen, weil da war ich ja mit Peter unterwegs, die Frage Bewaffnung Heron, na, die ja letzten Endes dann an der SPD gescheitert ist. Aber sozusagen dieses ganz größere Thema Drohnen lief eigentlich so ferner liefen. Und da fangen wir jetzt an zu sagen, nachdem wir gesehen haben in Polen, dass im Prinzip dem relativ wenig entgegensetzen zu haben. Es sei denn, Dinge, die extrem teuer sind, wo es keinen Sinn macht, billige Drohnen abzuschießen, bei dem Geld, das wir da in die Hand nehmen müssen. Da fangen wir jetzt an sozusagen zu sagen, okay, vielleicht sollten wir ein bisschen enger mit den Ukrainern zusammenarbeiten, weil die machen das seit 2-3 Jahren. Die haben dann technologischen Vorsprung und wir könnten von denen lernen, wie man Drohnen bekämpft, wie man Drohnen in Einheiten integriert und vielleicht könnten wir sogar von denen Zeugs kaufen, weil die haben ja, die entwickeln ja Drohnenabwehr und alles Mögliche im Prinzip tagtäglich.
Also
ja,
Entschuldigung, Timo.
Entschuldige. Was mich jetzt natürlich interessiert, also jetzt reden wir immer von diesen Jahreszahlen. Dieser Bericht BND, MAD, jetzt reden wir auch über das Zusammengreifen von geheimdienstlichen Informationen, Inlandsgeheimdienst, Auslandsgeheimdienst, das ist ja auch nicht eins, ehrlicherweise. Wie verlässlich, also das ist ja eine mathematische Aufgabe. Also wann hat Russland genug Material produziert, um von den Ressourcen her in der Lage sein, etwas tun zu können. Wie ist denn die politische Bewertung, Carlo? Wie wahrscheinlich wird es denn eingeschätzt eigentlich?
Also mein Gefühl ist, und mein Eindruck, da reden wir nicht von Gefühlen, sondern mein Eindruck ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Russland, die Voraussetzung ist immer, dass sozusagen es keinen Krieg mehr in der Ukraine gibt. Ne? Also der muss beendet sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland einen NATO-Staat vollumfänglich angreift, wird das eher gering eingeschätzt. Also diese Idee, keine Ahnung, 6 Panzerbataillone oder Divisionen sogar durch Belarus, durch die polnische Grenze, Zieleroberung Warschaus, die wird das relativ gering eingeschätzt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas Begrenztes geben könnte, um die NATO zu testen, die wird das relativ hoch eingeschätzt. Also das Szenario ist eher wenige russische Streitkräfte, die irgendetwas tun gegen ein begrenztes NATO-Territorium, um die NATO zu testen, ob die bereit ist, dann wirklich zu reagieren, die wird als sehr hoch eingeschätzt.
Aber ja. Carlo, ist das nicht, Entschuldigung, dieses Szenario ist ja vielfach beschrieben, du erzählst das immer, du hast es in deinem Buch erzählt und interessanterweise, da folgen dir ja weitgehend alle. Es sagt keiner, der Masala liegt falsch, die werden im breiten Keil mit 6 Divisionen angreifen. Aber ist das, was daraus folgt oder was viele dann in der Analyse daraus machen, nicht genau der Fehler? Das bedeutet ja, dass viele sagen, ja, dann können wir uns ja eigentlich mehr oder weniger hinlegen. Das ist dann begrenzt, eingehegt. Da wird dann nichts Großes draus. Ist nicht das eigentlich
das
Problem, dass natürlich im nächsten Schritt die 6 Divisionen antreten werden? Weil entweder wir handeln nicht, dann ist es die Einladung, sechs Divisionen in Marsch zu setzen. Oder aber wir halten dagegen und dann werden sie auch sechs Divisionen in Marsch setzen, weil Putin wird es sich nicht erlauben zu sagen, oh, habe ich mal versucht, hat nicht geklappt, ich ziehe mich zurück mit großem Bedauern. Sondern es wird in jedem Fall nur die Vorstufe zu einer maximalen Eskalation dann sein. Und ich glaube, viele leiten aus diesem, naja, das wird mal punktuell und dann nimmt er eine Stadt und testet mal das Bündnis. Unter Test verstehen die Leute dann, naja gut, da passiert aber danach nichts. So ein Test und danach ist es wieder wie vorher. Das wird ja so nicht sein.
Oder also ich folge dir.
Das mache ich Schwarzmalerei, nein, das kann ja sein.
Nein, ich folge dir insoweit, als dann, als wenn ein solcher Test erfolgt, ja, und entgegen einer russischen Annahme, die NATO reagieren sollte, die russische Annahme ist ja, die NATO reagiert da nicht, ne? Aber entgegen einer russischen Annahme, die NATO reagieren sollte, Russland natürlich in der Lage sein muss, dann einen vollumfänglichen konventionellen Konflikt gegen die NATO auch durchzustehen. Das heißt also, dieser Test wird nicht erfolgen, während, ich sag jetzt mal so, wenn die russischen Streitkräfte da niederliegen, weil sie sozusagen so schlecht aus der Ukraine rausgekommen sind, und dann macht man einen Test und dann reagiert die NATO und dann plötzlich ist sozusagen Land unter. Sondern wenn der Test kommt, ist die Annahme, die NATO wird nicht reagieren. Sollte die NATO aber reagieren, dann muss Russland in der Lage sein, diesen Konflikt auch zu führen. Also von daher, wir werden es mit einer russischen Armee zu tun haben, die bereit ist, einen großen Konflikt zu führen, die den möglicherweise aus Risikokalkülgründen nicht eingehen will sofort. Also deswegen nicht das Szenario, es geht sofort nach Warschau, ja, aber potenziell die Fähigkeiten hat, um den Versuch zu unternehmen, in einem nächsten Schritt dann auch nach Warschau zu gehen.
Ja, und die Propaganda, also dann, das teile ich. Die russische Propaganda, die jetzt läuft, ist ja sogar auf Berlin ausgerichtet.
Ja. Du hast naja, ja es ist ja ganz einfach.
Russischen Politikern, die sagen, wir marschieren wieder nach Berlin.
Ja, ich sag das mal ganz blöd. Das sind
nur die Irren. Also aus unserer Sicht und mag das irre klingen, aber.
Ja, aber ich sag ja auch ganz blöd. Also in so einem Fall, nehmen wir mal an, es gibt einen begrenzten Test, die Russen verkalkulieren sich, die NATO reagiert, dann müssen die Russen diesen großen konventionellen Konflikt führen. Dann können wir uns in Deutschland darauf einstellen, dass als erstes ballistische Raketen und Marschflugkörper hier in Deutschland niederrauschen werden, weil es natürlich der Versuch unternommen wird, uns davon abzuhalten, sich an einer solchen Verteidigung des Bündnisgebietes zu beteiligen. Also so oder so, wir werden da sozusagen betroffen davon sein. Wir werden auch deshalb betroffen davon sein, weil wir Drehscheibe sind. Ja.
Ja.
So, ich meine, ja, durch uns, NATO-Pläne, durch uns wird alles durchgeführt. Da weiß ich natürlich, also Russland, das muss ich doch verhindern. Ja. Das heißt, wir sind im Prinzip von Minute 1:10 sind wir in diese Auseinandersetzung involviert.
Jetzt wird's doch absurd. Jetzt wird's doch absurd, Carlo. Weil jetzt sind wir doch an dem Punkt, wo wir sagen müssen. Du hast gerade gesagt, die Voraussetzung dafür ist, dass es in der Ukraine Frieden herrscht, wie auch immer geartet. Es ist ja völlig absurd, weil das bedeutet ja, dass unser Interesse eigentlich daran liegen müsste, dass der Konflikt in der Ukraine im Sinne der Ukraine so lange wie möglich fortgeführt wird, oder nicht?
Habe ich auch drei Sachen gedacht.
Also zum einen kauft uns die Ukraine gerade Zeit, das muss man ganz einfach sagen. Ja? Genau. Also die Ukraine rettet uns, darf man das hier im Podcast sagen, den Arsch. Weil wenn das Ding in der Ukraine jetzt schon, ich meine, aus Perspektive Russlands durch wäre, dann würden wir nicht mehr von 28 oder 27 reden, dann würden wir vielleicht von 26 reden oder ja, Weihnachten 25. Das ist das eine. Das zweite ist, Frieden in der Ukraine muss zu dem Preis geschlossen werden, dass Russland eine Niederlage erleidet. Ja, ja, und genau, die Niederlage heißt aller Wahrscheinlichkeit natürlich nicht, dass die Ukraine kämpfend alle russischen Truppen vertreibt. Ja, das halte ich sozusagen Stand jetzt für ausgeschlossen. Aber die Niederlage muss sein, dass die Russen sich abziehen müssen, dass die Russen abziehen müssen. Ja? So. Ein Frieden in der Ukraine, der im Prinzip Russland gibt, was es jetzt gerade hat, und vielleicht sogar noch mehr. Also erinnert euch an die Trump-Pläne zu sagen, die 20% im Donbass, die sie nicht erobert haben, die kriegen sie noch oben drauf, wird von den Russen als ein Sieg gesehen und wird sozusagen die ermuntern, weiterzugehen. Weil, ganz blöd, in Komma gesetzt, der Westen ist zu schwach, ist zwar ökonomisch den Russen haushoch überlegen, aber ist zu schwach letzten Endes, eine Politik an den Tag zu legen, die die Ukraine in die Lage versetzt, den Russen wirklichen Schaden zuzufügen.
Das weiß ich gar nicht, aber Russland hat eben auf Kriegswirtschaft umgestellt und für die, die uns zuhören, nur zwei Zahlen. 8% des BIPs fließen in Verteidigung und 40% des Haushalts gehen in Verteidigung. Also das ist ganz klar. Wenn wir diese Kräfte auch mobilisieren würden, dann würden wir andere Ressourcen generieren, aber wir sind davon eben Lichtjahre entfernt, weil wir diesen Schritt noch nicht gegangen sind, vielleicht auch nicht so ohne weiteres gehen können. Was mich aber nochmal zu der Frage führt, die Timon schon gestellt hat, die würde ich gerne nochmal zusätzlich etwas vertiefen. Timon hat ja gesagt, okay, was sind denn jetzt da die Grundlagen für diese Annahmen? Sind es Zahlen? Gibt es außer den Rechenbeispielen, also so und so viel Geld geben die aus, so und so viel Panzer bauen die und dann haben die in dem und dem Jahr mehr Panzer als wir und dann können sie theoretisch angreifen. Gibt es andere Anhaltspunkte, also Aussagen? Wie wird denn diese russische Propaganda gewertet? Ich habe ja gerade gesagt, die Russen, da gibt es genug Stimmen im Fernsehen und überall, die sagen, wir marschieren wieder bis Berlin. Das kann man einerseits als Propaganda abtun, da macht man sich's natürlich leicht. Oder aber, wie misst man, wo da so ein wahrer Kern ist? Das ist ja so ein bisschen wie Kriminalarbeit. Ein Polizist, der sagt, also die Drohungen müssen sie nicht ernst nehmen. Wir haben da keine Anhalte und manchmal nimmt man eine Drohung ernst, Bombendrohung und so weiter. Wie wird das analysiert? Hast du da Einblicke? Wie wertest du das?
Also die große Frage, und da hast du recht, ist ja immer die Frage, ja, natürlich, wir berechnen, was werden die russischen Streitkräfte irgendwann mal haben und dann werden sie eine veritable Armee haben. So. Die Frage ist, haben sie dann auch die Intention? Das ist ja das Entscheidende, darauf zielst du ab. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, in der Vergangenheit hat Putin uns sehr klar gezeigt, dass er das meint, was er sagt. Und es gibt halt aus seinem Umfeld heraus natürlich schon sehr dezidierte Aussagen darüber, was das Ziel russischer Politik ist. Nämlich die Dominanz großer Teile Europas. Politisch-ökonomische Dominanz. Ich finde es aber noch spannender, jetzt komme ich nochmal sozusagen auf den BND zurück, den sehr zurückhaltenden BND, dass Bruno Kahl in den letzten Wochen seiner Amtszeit zweimal an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir haben belastbare Hinweise darauf, dass es Zirkel gibt in Moskau, die nicht mehr an Artikel 5 glauben und das auch gerne austesten würden. Das heißt, Bruno Kahl sagt, wir als BND haben, und ich gehe mal davon aus, Kommunikation, die wir abgehört haben, oder weiß der Teufel über Human Int Dokumente bekommen, ich weiß nicht was, aus denen sehr klar hervorgeht, dass das sozusagen von Kreisen in Moskau diskutiert wird. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir schon weit über, wie bewerte ich eigentlich die Propaganda und wie bewerte ich eigentlich das, was Lavrov sagt oder Putin sagt, sondern dass dann halt sozusagen, wenn man glaubt, man ist im geschützten Raum, wie das so schön heißt, der nicht abgehört werden kann, schon über diese Sachen diskutiert. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Spin als diese rein, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel produzieren die und wie viel Mann haben sie rekrutiert und was heißt das, wenn die so weitermachen in 3 Jahren?
Aber lass uns ja, also doch nochmal.
Wir haben sozusagen Intention wohl.
Lass uns nochmal über den Begriff des, in Anführungsstrichen, Angriffs sprechen. Denn es gibt ja durchaus auch verschiedene Interpretationen von Angriff. Also manche, wenn ich mir die Dänen angucke, die Schweden angucke, die sehen jetzt diese ganzen Drohnengeschichten im Grunde schon als Angriff und interpretieren das auch so. Das heißt, der hybride Krieg, der wird ja im Grunde jetzt schon geführt. Wo ist denn eigentlich der Moment, wo wir einen Angriff auch als Angriff identifizieren, muss das, wie Peter schon sagt, das Panzerbataillon sein? Oder reicht da gegebenenfalls eben auch schon Destabilisierung durch irgendwelche grünen Männchen, die man nicht wirklich identifizieren kann? Das ist ja die Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen.
Also ich glaube, das Problem ist, dass wir über zwei unterschiedliche Dinge reden. Also nicht wir, sondern sozusagen in der Öffentlichkeit und in der politischen Kommunikation. Ich bekomme mehr und mehr ein Problem mit dem Begriff hybrider Krieg. Ja, den ich auch immer benutzt habe, aber ich bekomme, weil er sozusagen suggeriert, dass das kein richtiger Krieg ist. Aus der russischen Perspektive ist das aber genauso ein Krieg wie der kinetische Krieg.
Genau.
Ja. Aus der völkerrechtlichen Perspektive muss man halt sagen, da ist Krieg relativ klar definiert und das, was wir gerade sehen in Deutschland, in Dänemark und sowas, ist halt kein Krieg. Aber aus der russischen Perspektive ist das ein Angriff. Ja, es ist halt ein Angriff mit anderen Mitteln. Und es ist ein Angriff, der sozusagen bestimmte Ziele erreichen soll. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, wir werden eigentlich schon angegriffen. Es sind nur andere Mittel, weil unser Gegner sieht das als Angriff. Ja, man könnte ja immer argumentieren, das war ja früher so, Hybrid ist die Vorstufe zum Kinetischen. Und dann würde ich sagen, nee, das stimmt heute nicht mehr. Hybrid ist eine eigenständige Operationsform. So, und da kann es sein, dass ich irgendwann mal zum Kinetischen übergehe, aber wenn ich meine Ziele nur mit Hybrid erreichen kann, dann mache ich halt nur Hybrid. Dann brauche ich den Panzerkeil nicht, der irgendwann mal sozusagen nachstößt. Genau. Und wir sind halt in der Situation, wo ich sagen würde, ja, wir werden angegriffen. Wir werden nicht mit kinetischen Mitteln angegriffen. Wobei man dann noch die Frage stellen kann, wie ist das mit Sabotage, wo Firmen in die Luft gehen und so weiter. Und wie ist das mit Paketbomben am Leipziger Flughafen?
Ja.
Ja. Aber mehrheitlich ist es halt nicht kinetisch, aber es ist ein Angriff. Punkt. Ja. Und das muss man auch als solchen klar benennen. Und wenn ein Kanzler sich hinstellt und sagt, noch kein Krieg, aber nicht mehr im Frieden, dann hat er natürlich primär so eine völkerrechtliche Definition im Kopf, was ja auch vernünftig ist, ne? Aber er suggeriert ja schon, es ist was anderes. Also es ist schon so eine Form von Krieg. Ja? Und deswegen würde ich mal sagen,
müssen wir das nicht zulassen, dass wir Dinge, auch wenn sie juristisch etwas differenzierter oder anders formuliert werden müssen, dass wir so reden, dass es Leute verstehen? Mich treibt das immer noch um, dass wir bei Afghanistan so lange gebraucht haben, um zu sagen, das ist da Krieg. Ja, weil wir uns immer hinter dieser juristischen Definition zurückgezogen haben, weil wir geglaubt haben, wir verschrecken damit die Leute. Und das Gegenteil war der Fall. Ja. Die Deutschen haben die Bilder aus Afghanistan gesehen, haben den Einsatz von bewaffneten Drohnen gesehen, haben unsere Soldaten im Sarg zurückkommen sehen, haben gesagt, was soll denn das sonst sein außer Krieg? Was labert ihr? Und müssen wir nicht auch da sagen, ja, Krieg ist nicht mehr eine in Trümmern liegende deutsche Großstadt plattgebombt und Volkssturm oder Wehrmacht und Waffen-SS an irgendeiner Front, sondern Krieg hat viele Gesichter, wie das in der Geschichte eigentlich immer war. Und wir müssen uns von dieser Idee, Münkler hat das ja auch mal beschrieben, von dieser Idee lösen, dass Krieg so klar umrissen ist, also 0 und 1, wie binär, Krieg und Frieden. Dazwischen gibt es viele Zustände. Und das bedeutet, dass man eben nicht mehr sagen kann, wir sind im Frieden. Also das würdest du auch so sehen.
Das sehe ich auch so. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, sozusagen eine klarere Sprache zu benutzen. Mein Problem ist, dann muss man aber auch die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Und da sehe ich keine politische Bereitschaft. Ja? Also da sehe ich dann wirklich keine politische Bereitschaft. Also ich kann dann sagen, ja, wir sind, also im Prinzip werden wir angegriffen, aber wenn wir angegriffen werden, dann muss ich auch ganz klar sagen, okay, wenn es Flieger gibt, die unseren nationalen Luftraum verletzen, dann gibt es ein ganz klares Verfahren. Und am Schluss dieses Verfahrens steht der Abschuss. Da sehe ich aber nicht die Bereitschaft der deutschen Politik, das so klar zu kommunizieren.
Es gibt doch diesen,
das ist mein Problem.
Weil es gibt doch diesen,
je nachdem,
Entschuldigung. Ja, entschuldige. Nee, bitte. Je nachdem.
Also je nachdem, wie ich rede, muss es Konsequenzen haben. Und es kann nicht sein, dass ich sehr hart rede und dann letzten Endes gucke ich nach 2 Wochen, was ist denn dann passiert und stelle fest, na, eigentlich hat sich nichts verändert.
Es gibt doch diesen Interviewausschnitt von dem sehr bekannten österreichischen Oberst. Wie heißt er nochmal, Peter?
Reisner,
genau, richtig. Der gesagt hat, also wir müssen uns das vorstellen, wir kommen nach einem langen Tag nach Hause und legen uns schlafen und wir sind eigentlich müde und wir sind kaputt und sind aber eigentlich auch ganz froh über das, was wir geschafft haben. Und dann kommt irgendwann nachts unser Kind ans Bett und sagt, Papa, das Haus brennt. Und wir sind eigentlich noch so im Halbschlaf und sagen, das Erste, was wir denken, ist, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das ist das, was momentan passiert. Also das Kind steht am Bett und sagt, das Haus brennt. Und momentan sind wir noch in der Phase, dass wir sagen, oh, weiß ich jetzt nicht. Muss ich jetzt wirklich aufstehen? Weiß ich nicht.
Ja, also ich sag mal ein Beispiel. Und deswegen sage ich ja auch, ne, wir sind nicht bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Also was man hört und liest, ist, dass als die ersten Artikel 4 ausgerufen haben oder angefragt haben, mit Blick auf ihre Luftraumverletzung, gab es durchaus NATO-Staaten, die die Option offen halten wollten, dass sich 3 russische MiG 12 Minuten im estnischen Luftraum einfach nur verflogen haben. Weil die Piloten zu jung sind und nicht gut trainiert sind und pipapo. Ja? Während halt andere Staaten gesagt haben, 3 MiGs, 12 Minuten, estnischer Luftraum, ist nichts mit verfliegen. Das war bewusst so. 1 MiG vielleicht, aber sozusagen 3 nicht. So, wenn ich sozusagen zu der Gruppe gehöre, die sagt, na, vielleicht haben die sich auch verflogen, dann bin ich nicht bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem. Und jetzt komme ich mal und dem Grundproblem der deutschen Politik. Und das muss man ganz einfach so kommunizieren. Ich nehme als Beispiel die sogenannte Deterrence Force in der Ukraine. Es gibt keinen deutschen Politiker, inklusive des Bundeskanzlers, der nicht sagt, wie bedeutend die Sicherheit der Ukraine für die Sicherheit Europas ist. Was völlig richtig ist. Aber wir sind nicht bereit, mit anderen einen deutschen Soldaten in die Ukraine zu schicken, der dort einen Fuß auf den Boden legt. Ja, sind wir nicht bereit. So, schließen wir völlig aus. Kann man sagen, das hat innenpolitische Gründe. Aber der Punkt ist, wenn wir nicht bereit sind, Russland zu signalisieren, dass wir bereit sind, gegebenenfalls, falls diese Truppe angegriffen wird, gegen Russland in der Ukraine zu kämpfen, was für ein Signal senden wir dann eigentlich an die baltischen Staaten aus? Ja? Also ich sage jetzt mal ganz blöd, nur weil mal Staaten 1949 einen Vertrag unterschrieben haben, wo ein Artikel 5 drin formuliert ist, ist das doch keine Garantie dafür, dass der greifen wird. Ja? Und wenn ich nicht bereit bin zu sagen, okay, ich habe keinen Bock da drauf, aber wenn es notwendig ist, dann kämpfen wir gegen die Russen auch in der Ukraine in einer Postkriegssituation, wenn die versuchen sozusagen das Ganze nochmal zu testen und NATO-Truppen anzugreifen oder europäische Truppen anzugreifen, dann kann ich nicht glaubwürdig sagen, wir verteidigen jeden Quadratzentimeter des NATO-Territoriums. Ja? Und wenn wir diesen Schritt mental nicht gehen, dann hilft es auch nichts, wenn wir eine klare Kommunikation haben, weil wir letzten Endes nicht bereit sind, die Konsequenzen aus dieser klaren Kommunikation politisch zu ziehen.
Aber das ist leider, und damit kommt man zum Ende und kann das auch nur als Appell an alle aus dem politischen Raum, die uns hören, und das sind ja nicht wenige, formulieren. Das gilt halt generell. Wir haben gerade kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, dass Sozialdemokraten und Christdemokraten sehr viele unbequeme Entscheidungen treffen könnten, die den Leuten nicht schmecken, aber wo ganz viele in Wahrheit sagen, es muss was geschehen. Es muss sich was ändern. Und die Deutschen, das sieht man ja auch an den Zahlen, sind viel eher bereit, Veränderungen zu tragen, wenn sie sehen, dass dadurch sich etwas auch ändert und nicht nur Zumutungen damit verbunden sind. Und das gilt jetzt für die Frage, die wir diskutiert haben, auch. Dieses schöne Bild, ich glaube, du hast das auch schon gesagt, Neitzel hat das auch schon gesagt, die Verantwortung für die toten Soldaten, die haben die, die jetzt in Verantwortung sind und nicht wir, die wir drüber diskutieren und die müssen sich dann rechtfertigen. Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man sich so unbequeme Wahrheiten anhört und vor allem dann danach handelt.
Was für ein Schluss zum Sonntag, Peter.
Timon, nein, das letzte Wort gebührt dir.
Ich möchte einfach nur Danke sagen. Danke, Carlo, auch für die wie immer offenen Worte. Ich glaube, ich fand das eine sehr, sehr spannende Diskussion. Eine sehr, sehr ehrliche, deutliche, klare Diskussion. Und wenn Ihnen und wenn euch diese Diskussion gefallen hat, dann tut uns doch den Gefallen und lasst uns einfach mal ein paar Sterne da. Bewertet gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns, dass wir eine immer breitere Hörerschaft jetzt immer mehr genießen, dass unsere Followerschaft auch in den sozialen Medien immer weiter steigt und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Danke, Carlo, nochmal. Danke, Peter. Und danke, die Sitzung ist geschlossen.
Tschüss.